Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Hallo zusammen, ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe heute von Hirn und Heinrich, unserem Podcast vom DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und ich habe es ja erzählt, schon in den letzten Tagen auf meinem Instagram-Account. Ich freue mich sehr über ein ganz besonderes Gespräch, das wir jetzt über Instagram Live machen. Und zwar mit einem Mann, der mich im vergangenen Jahr so sehr beeindruckt hat, mit Bruno Schmidt. Und freue mich sehr, dass wir dazu dann auch noch seinen Arzt dazu schalten können. Das ist Dr. Patrick Weidt. So, und jetzt habe ich ja erzählt, ich mache das gar nicht so oft mit Instagram Live und hoffe, dass das funktioniert. Ja, guten Tag. Wie ist das denn da? Hallo, lieber Bruno.
Ja, hallo, Sabine. Ja, hallo, Herr Dr. Weidt.
Ja. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Frau Heinrich. Seien Sie gegrüßt.
Mensch, Bruno.
Ja,
okay, wir waren in den letzten Mails, die wir uns geschrieben haben, per Du. Bleiben wir so?
Ja. Finde ich mich immer so alt.
Ja. Bruno, wie geht's dir?
Ah, ja. Eine schwere Frage. Also, ja, also eigentlich geht's mir ja gut, ne, aber die Herausforderung wird immer größer. Und du siehst ja, dass sich ja einiges verändert hat. Also ich werde ja beatmet. Und damit ihr mich gut hört, habe ich das Sprechventil unter der Beatmung. Und ja, das ist sozusagen die große Herausforderung, damit klarzukommen. Also ich werde jetzt künstlich ernährt und künstlich beatmet.
Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt in einem Gespräch, ja. In unserem Podcast-Gespräch. Ich möchte das Gespräch auch gerne nochmal empfehlen, wo du uns auch deine Geschichte erzählt hast, wie du mit deiner Frau Fernsehen geguckt hast, die Ice Bucket Challenge gesehen hast und da ALS erklärt wurde und du plötzlich gesagt hast, ey, das kommt mir alles so bekannt vor. Ja. Was mich nachhaltig beeindruckt hat, war, in dem Gespräch war vor allem deine Stärke, deine Entschlossenheit und deine Kraft und gleichzeitig aber auch, und dieser Satz, der ist mir so gar nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich auch merkte, dass ich damit gar nicht so gut umgehen kann. Du hast mich begrüßt mit dem Satz, ich habe diese Woche meine Beerdigung organisiert.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja.
Und jetzt ein Jahr später, wir sprechen miteinander. Ich sehe dich und es ist viel passiert. Ich bin ganz begeistert, dass du da bist.
Ja, das ist letztendlich habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich diesen Schritt gehe. Und das ist ja eigentlich der größte Einschnitt so bei der ALS. Und ich meine, viele denken, naja, so ein Schnitt, das ist. Ja, Pille-Palle, eigentlich ist es das, aber was dann danach kommt, also ob das jetzt die Pflege ist und das ganze Händchen drumherum. Und also das ist schon eine riesen Herausforderung. Und das war ja auch nicht klar, wo wir uns oder wo ich mich entschieden habe, das zu machen. Letztendlich habe ich das ja vorsorglich gemacht, weil ich ja die Atemmaske hatte, aber ich so viele Aussätze hatte und das ist dann nicht ganz ungefährlich. Also habe ich mich dafür entschieden und bei vielen ALS-Patienten ist das ja so, dass die praktisch aus der Notsituation sich dann dafür entscheiden. Mhm. Also ich habe mir das ja vorgenommen, weil ich gesagt habe, ich muss das spüren, wie das für mich ist, um damit klarzukommen. Und wenn man es nicht probiert, weiß man nicht, wie es ist. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich jetzt nicht mehr da wäre, wenn ich mich nicht so entschieden hätte. Zumal kam ja jetzt noch vorletzte Woche, waren wir alle mit Corona infiziert hier. Ja, und ich auch. Richtig, aber mein Hausarzt, der hatte mich ja, so 3-4 Wochen vorher geboostert. Also ich habe ja alle Impfungen. Um das hier nochmal zu sagen, wenn ich die ganzen Diskussionen da im Fernsehen sehe, könnte ich aus dem Rollstuhl springen. Ja, die ganzen Verrückten da, die sich nicht impfen lassen wollen für so einen Scheiß. Also ich verstehe die Welt nicht. Also die Politik hat in meinen Augen, das gehört zwar jetzt nicht hin, aber das muss ich ganz kurz erwähnen. Es ist genau so, wie es beschrieben wird. Wenn man geboostert ist, kann man infiziert werden, ja. Aber ich habe gar keine Symptome gehabt. Also ich war der Einzige hier zu Hause, der keine Symptome hat. Wir haben ja jeden Tag getestet. Ja, wir haben jeden Tag alle durchgetestet. Und dann waren die anderen schon eigentlich alle genesen und dann war ich positiv. Aber habe gar keine Symptome gehabt.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich weiß auch, dass wir vor einem Jahr darüber gesprochen haben, da gab es ja die Impfungen noch gar nicht, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt auch noch Corona kriegen würde, das wäre katastrophal. Ja, ich möchte gerade eine Sprechpause ermöglichen, dass du dich kurz ausruhen kannst. Und den Mann, den wir auch mit im Bildschirm sehen, dazu begrüßen. Hallo Dr. Weid.
Hallo, seien Sie gegrüßt.
Sie kennen Sie auch schon eine ganze Zeit, ne? Wann haben Sie Bruno kennengelernt?
Das war kurz, also er hat mit mir tatsächlich, glaube ich, sogar über Facebook Kontakt aufgenommen, kurz nach der Ice Bucket Challenge und nachdem bei ihm die Diagnose gestellt worden war. Also ich würde sagen, 2014 war, glaube ich, die Ice Bucket Challenge, müsste so 2015 dann gewesen sein. Ja. Und das war die erste größere Aktion, die er da auf die Beine gestellt hat. Diese Tour der ALS durch Deutschland und ich hatte zu der Zeit ein Forschungsprojekt, wo wir uns um körperliches Training bei ALS gekümmert haben und da hat er, glaube ich, von gehört und ist in Ulm damals vorbeigekommen. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ein athletischer Mann, der noch so Rad gefahren ist und so, und da haben wir schon tiefschürfende Gespräche gehabt. Ja.
Ja, diese Wahnsinnstour, die Bruno gemacht hat mit dem Fahrrad, quer durch Deutschland zu ALS-Patienten und Patientinnen gefahren, das Gespräche geführt hat und eben dann auch der Verein ALS, Alle lieben Schmidt, gegründet hat, sprechen wir gleich nochmal drüber. Bruno, es tut mir so leid, du bist ja dabei und wir sprechen jetzt irgendwie in dritter Person über dich. Ist das okay?
Ja,
das ist irgendwie merkwürdig. Ne? Aber Dr. Weid, wie erleben Sie Bruno?
Also das war von Anfang an was Besonderes, weil wir sehr schnell eine sehr gute Ebene gefunden haben und er war zu Anfang auch nicht mein Patient. Das heißt, also wir haben quasi sehr partnerschaftlich angefangen, dass er sich für meine Forschungsarbeiten interessiert. Ich war ja dann junger Neurologe sozusagen. Und
sind Sie immer noch, Herr Weid?
Danke. Aber er hat halt, und das ist etwas, was sich gehalten hat, er hat sofort erkannt, dass man, wenn man Aufmerksamkeit für die ALS generieren muss oder will, dass man auch noch eine Ecke weiter denkt, ja, und Projekte unterstützt. Und ich glaube, da ist er auf uns gekommen und er hat uns damals schon, hat sich das erklären lassen, hat selber sich als Proband auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, also hat sich da nichts vormachen lassen oder erklären lassen. Und dann hat das sowohl mit Aufmerksamkeit, dass wir also Probanden über ihn bekommen haben, als auch Geldmittel von ihm bekommen. Und das hat mich, diese ganze Herangehensweise hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und wir sind dann jahrelang in Kontakt geblieben, ja. Hm. Und dann bin ich 2016 nach Bonn rekrutiert worden, auch ans DZNE und an die Uniklinik in Bonn und habe da die ALS-Ambulanz übernommen und da hat sich dann danach sozusagen ungewöhnlicherweise, nachdem wir uns schon gut kannten, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis ergeben.
Hm. Jetzt war ja vorgestern, Bruno, ein ganz besonderer Tag. Du hast eine Auszeichnung bekommen, und zwar die Bundesverdienstmedaille.
Mhm. Also, ich hab sie auch an jetzt, ne?
Ah, klar, da, ich sehe es, ich sehe es.
Ja.
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 Wow.
Ja.
Beschreib
Extra.
mal, wie war das?
Ja, letztendlich hatten wir ja Post bekommen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 6 Wochen her. Und meine Tochter kam mit dem Brief rein und sagte: Papa, soll ich das mal vorlesen? Also ja, habe noch gesagt, na ja, wenn das von Kreisdüren kommt, kann das nichts Gutes sein. Hab schon gedacht, ich wäre zu schnell Auto gefahren oder so. Ja, und ja, das hat mein Humor, und hat meine Tochter mir das vorgelesen. Und dann habe ich gesagt: Hä, was wollen die denn jetzt von mir? Also irgendwie habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Und da habe ich auch tatsächlich ein paar Wochen für gebraucht, irgendwie, um mich darauf irgendwie, ja, weiß nicht, einzustellen oder zu freuen. Es war irgendwie bis vorgestern halt, ja, irgendwie so nicht real für mich. Ja, aber als dann ja unser Landrat, der später an dann ja so dieses Prozedere zuerst mal erklärt hat, habe ich dann doch gedacht, na ja, kann ich mir jetzt doch was drauf einbilden.
Du
Ja.
kannst ganz schön stolz auf dich sein, denn du bist
Ja.
ausgezeichnet worden eben für dein Engagement.
Ja.
Diese fiese Erkrankung, man kann es nicht anders sagen, eben in die Öffentlichkeit zu holen und in die, ja, dass wir
Ja.
darüber reden, dass da gesprochen
Richtig.
wird.
Ja, also das war schon ein sehr emotionaler Moment. Ich meine, ich habe da ganz viele schon gehabt. Und Gott sei Dank konnte ich mich an dem Abend dann doch relativ gut zusammenreißen, weil bei der ALS ist da so die Emotionen und so, die sind da für mich dann auch ganz stark ausgebildet, dass ich dann manchmal so bitterlich weinen muss. Aber nee, es war ein sehr schönes Event, auch wenn das jetzt im kleinen Kreis war. Wir hatten das ja vorher größer geplant, aber dass wir dann wirklich selber infiziert waren, genau zu dem Zeitpunkt, war ich ja noch in Quarantäne. Aber ich war auch gar nicht ansteckend. Also, naja, nee, es war ja ein toller Abend und ein toller Moment. Und
Ich
Herr
habe mir,
Dr.
ich,
Weid war ja auch dabei.
genau, Herr Dr. Weidt war dabei und er hat mir nämlich erzählt,
Ja.
dass du die Chance natürlich da auch genutzt hast. Da waren Politiker und Politikerinnen, nicht nur einfach dir die Medaille an die Brust heften zu lassen, sondern denen auch eine
Ja.
klare Ansage zu machen, was jetzt
Ja.
bitte weiter passieren soll. Was ist dein
Ja.
Wunsch?
Ja, mein Wunsch ist halt, ja, dass die Öffentlichkeit da weiter natürlich so ein bisschen auf uns guckt. Und ich glaube, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Auf diesen Ehrenamtspreis im Kreis Düren. Ja, und ja, da hat man mich ja auch mehrfach nominiert, aber gar nicht berücksichtigt. Und dann habe ich natürlich mit meinem, ja, Humor ihm dann gesagt, na ja, dann habe ich das, ist das ja leichter zu bekommen, das Bundesverdienstkreuz, als die Ehrung in Kreis Düren. Und er hat dann auch direkt reagiert und hat gesagt, na ja, hat aber auch noch mal kurz erklärt, wie das dann so abläuft, dass man dann 10 Jahre im Prinzip das Ehrenamt machen muss, um das zu bekommen. Ja, das ist natürlich bei ALS, 10 Jahre sind natürlich Welten, ne, weil viele das ja dann gar nicht erleben würden. Ja, aber er hat mir dann versprochen, entweder gibt es dann nächstes Jahr einen Ehrenpreis oder die Satzung wird geändert.
Das
Ja,
ist
und
ein Wort.
ja,
Das ist
das
ein
ist
Wort.
jetzt. Und ich werde ihn dann nochmal persönlich anschreiben, und ich habe jetzt die Kontakte, also von daher, das Netzwerk wird immer größer. Und das ist halt wichtig.
Herr Weidt, etwa 8.000 Menschen leiden in Deutschland an ALS. Wo steht die Forschung gerade?
Also es tut sich sehr viel. Ja, wir machen, was so das Verständnis der Erkrankung angeht, große Fortschritte. Das bedeutet aber auch, dass wir verstehen, wo eigentlich unsere Lücken sind. Ja, weil die 8000 Patienten in Deutschland sind noch nicht alle in Netzwerken und ALS-Zentren organisiert, sondern wirklich, also ich schätze mal, über die Hälfte der Patienten werden eigentlich in nicht spezialisierten Zentren gesehen. Damit geht unglaublich viel an Wissen, was wir über die Krankheit noch brauchen, verloren. Im Moment sind die Schwerpunkte zum einen klinische Studien, also dass einfach Medikamente erprobt werden an ALS-Patienten. Ja, da gibt es spannende Sachen, insbesondere was die Behandlung von genetisch verursachten ALS-Formen angeht. Und der andere Schwerpunkt der Forschung ist, dass man versucht, die Krankheit besser zu verstehen, im Sinne von, dass man möglichst frühzeitig die Diagnose stellen kann, dass man möglichst sicher die Diagnose stellen kann und dass man vernünftige Untergruppen findet. Das war auch ein Thema, zum Beispiel, was wir gestern oder vorgestern bei der Verdienstmedaillenverleihung besprochen hatten, dass halt man mit ALS anders zum Beispiel, sag ich mal, als bei der Krebsbehandlung, ja, alle Patienten über einen Kamm schert, ja, und dass man wahrscheinlich damit viele Chancen vertut. Und ja, das sind so die Hauptforschungsrichtungen. Also zum einen therapeutische Ansätze und zum anderen das bessere Verständnis der Erkrankung selbst.
Was tut Bruno Schmidt konkret für die Forschung?
Also,
was ist sein Verdienst?
Ja, also das sind ganz klar zwei Sachen, die deutlich über das einfache, in Anführungsstrichen einfache, einfach Aufmerksamkeit erregen hinausgehen. Aufmerksamkeit erregen ist gut, weil das das Bewusstsein der Bevölkerung schärft. Aber die Sachen, die er meiner Meinung nach besonders gut macht, ist, dass er bei seinen Fördermitteln darauf achtet, dass verschiedene Zentren untereinander vernetzt sind und kooperieren. Ja, das heißt, er setzt die Mittel so ein, dass bestimmte ALS-Zentren gemeinsame Projekte auf die Beine stellen können. Und das andere ist, dass er Patienten motiviert durch sein Beispiel, ja, und durch die Vermittlung von Kontakten, zum Beispiel zu meiner Ambulanz, dass die Patienten an den Studien teilnehmen. Er ist ein richtiger Influencer, ja. Und die Patienten haben manchmal Vorbehalte gegen Forschungsprojekte, ja, weil die denken, was bringt mir das persönlich oder welche anderen Interessen stehen dahinter, was will der Arzt da seine Karriere irgendwie mit befördern. Und wenn jemand wie Bruno Schmidt sein Gewicht dahinter steckt, habe ich deutlich gemerkt, dass wir ganz großen Zulauf zu unseren Studien bekommen. Das ist sehr, sehr erfreulich.
Ich möchte erzählen von einer Frau, die mir geschrieben hat, Bruno, die eine Kollegin hat, die auch an ALS erkrankt ist. Und sie wollte die Kollegin besuchen und hatte ein bisschen Angst, sie zu besuchen, weil sie wusste nicht, was sie erwartet. Und dann hat sie gegoogelt und ist dann auf unser Podcast-Gespräch gekommen. Ne? Mhm. Kann ich nochmal empfehlen, Podcast Bruno Schmidt vom DZNE, Hirn und Heinrich. Und hat dann mir geschrieben, dass sie sich ganz doll bei dir bedankt und dass sie da so gut hingehen konnte und einen guten Nachmittag mit ihrer Kollegin hat und gemerkt hat auch, wie wichtig das ist. Ja. Wie gut sie sich unterhalten konnten und hat so weniger Berührungsängste damit gehabt.
Ja, also ich erlebe das ja auch oft, dass irgendwelche Menschen mich sehen und mit mir so, ja, wie soll ich das sagen, ein Problem haben. Ja, wie spreche ich den jetzt an? Und also ich wohne ja letztendlich in dem Ort, wo ich schon immer lebe und die Leute kennen mich auch alle. Aber viele haben tatsächlich ein Problem damit. Letztendlich bin ich ja genau der gleiche wie vorher. Nur ich kann mich halt nicht bewegen und sehe ein bisschen anders aus. Aber letztendlich ist das halt super wichtig. Und ich weiß ja, als wir die erste Patientin besucht haben vor unserer Tour, damit ich mich mal auf die Situation einstellen kann. Ja, das war, da ging es mir genauso. Und das war eine Patientin, die auch im Film drin war, die Anja, und die hat mich auch da sehr imponiert. Die war ja auch schon im Endstadium und beatmet. Aber letztendlich hat sie ja, wir sind ja vom Kopf her ganz klar. Ja, also das ist nicht wie bei der Alzheimer. Na, also meine Mutter ist ja auch dieses Jahr verstorben als an Alzheimer, und letztendlich hat das ja alles was miteinander zu tun, aber da war es genau anders, und meine Mutter hat mich nicht mehr erkannt, ja, und die hat nicht mehr gesprochen, und sie hat praktisch durch mich durchgeführt, und das fand ich eigentlich noch viel schlimmer. Also für mich war das war die Hölle, wenn ich die gesehen habe. Ja, ganz schlimm, aber das ist ja bei uns nicht. Wir sind ja vom Kopf topfit, und letztendlich habe ich das Gefühl, jetzt in meinen letzten Jahren so viel zu lernen, ja, mit Menschen umzugehen, und ja, und umgekehrt auch, aber ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir einfach dazugehören und nicht irgendwie die Leute denken, ja, der kann nicht mehr laufen und nicht mehr bewegen. Und wer ist schwer bin oder was, ist ja nicht so. Uns fehlen ja nur die Muskeln.
ALS ist unheilbar, Dr. Weidt. Was können Sie denn, was ist denn in den vergangenen Jahren passiert, um das, ich scheue mich so ein bisschen, das Wort angenehmer zu machen, weil angenehm ist daran nichts, aber um es ja lebenswerter zu machen. Also, verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das verstehe ich gut. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir immer haben, weil man natürlich nicht, oder wir versuchen den Patienten immer zu vermitteln, dass die Krankheit zwar unheilbar ist, dass das aber überhaupt nicht bedeutet, dass man nichts tun kann.
Ja? Genau, das ist das, und, was ich meine. Sie können es besser ausdrücken.
Und das ist tatsächlich ein Schwerpunkt, den wir, also natürlich, ich forsche selber auch begünstigt durch Bruno Schmidt und durch andere Unterstützer, daran die Krankheit heilen zu können. Aber wir müssen natürlich auch was für die Patienten jetzt und hier tun. Und wenn man die Krankheit hat, wird man unfreiwillig zu einem Experten für die Erkrankung und merkt, dass es da Einschränkungen eigentlich in vier Bereichen gibt, die einem das Leben schwer machen. Und das ist die Mobilität, ja, also dass man eingeschränkt ist in seiner Mobilität. Das zweite ist die Kommunikation, dass viele Patienten einfach Schwierigkeiten haben zu sprechen, ja. Das dritte ist die Ernährung, Schlucken, Nahrungszunahme, Aufnahme, und das vierte ist die Atmung, ja. Und diese vier Bereiche sind alle letzten Endes durch die Schwäche der Muskeln so beeinträchtigt, aber man kann in allen vier Bereichen wirklich was tun. Ich sage immer, die ALS bringt Probleme in diesen Bereichen, aber man kann das managen. Und wenn man das managen kann, kann man es gut managen oder schlecht managen. Und dafür, dass es gut gemanagt wird, muss man halt auf die Erfahrung der ALS-Zentren zurückgreifen. Und das ist, das fällt denen auch nicht in den Schoß, sondern die kriegen die nur, wenn die mit anderen Patienten zu tun haben. Darum bringt es bei ALS was, das zu konsolidieren. Ich kann jetzt mal eingehen auf die verschiedenen Sachen, die man machen kann, weil Bruno Schmidt, der hat das ja auch in seinem YouTube-Kanal sehr gut dokumentiert, muss man sagen, und sehr offen und in vielerlei Hinsicht auch schonungslos, was sehr wichtig ist, auch was für meine Arbeit sehr, sehr hilfreich ist. Bei der Mobilität kann man viel machen mit Hilfsmitteln. Das geht vom Rollstuhl oder Fußorthesen bis zu Roboterarmen. Professor Meyer von der Charité.
Hast du ja, ne, Bruno, du hast ja so quasi so ein
Nein, auf dem Bett.
Du hast das an so einem Arm, so an so einer Schiene, oder nicht?
Ja, genau, ein Deckenlift heißt der.
Ja.
Ja, ja, der, ohne den wäre wir hoffnungslos verloren. Ja, für den Transfer vom Rollstuhl ins Bett. Ja, das Problem ist, ich bin nicht zu handeln. Also man kann nicht meinen Körper einfach nehmen und ins Bett legen, weil ich einfach keine Körperspannung habe. Man glaubt gar nicht, wie schwierig das ist. Ich hatte das jetzt beim Luftröhrenschnitt gesehen. Da war ein Pfleger in der Intensivstation und meine Pflegekraft war auch da. Und dann habe ich gedacht, ja, ich sage, ich muss mal auf Toilette. Und dann wollte der mich in den Toilettenstuhl setzen. Und das war, ich sag mal, der war fast 1,95 groß, fast so breit. Und da habe ich gedacht, der kann mich doch mal so nehmen und da draufsetzen. Ja, das hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Also wir sind schon schwer zu handeln. Und da ist man wirklich auf Hilfsmittel angewiesen. Und mir war es am Anfang eigentlich auch selbst gar nicht bewusst. Ich habe ja hier aus dem Rollstuhl mit einer Stehfunktion. Und die Krankenkassen, die wollen das ja nicht genehmigen. Da hat meine Krankenkasse auch angerufen, warum ich denn eine Stehfunktion haben will. Und habe ich ihm einfach gesagt, dem Sacharbeiter, ja, können Sie sich vorstellen, den ganzen Tag in einer Position zu sitzen. Das ist eine Herausforderung und das Problem habe ich jetzt auch. Ich habe verschiedene Sitzkästen ausprobiert und ja, da ich ja keine Muskeln mehr am Po habe, sitze ich ja direkt auf die Knochen. Und wenn ich dann so ab 9:30 morgens bis abends um 11 oder bis 10:30, das ist eine riesen Herausforderung. Ja, da muss man gelagert werden und umgesetzt werden, sich mal hinstellen. Das kann ich ja dann selber teilweise machen mit meinem Rollstuhl. Und also das ist dann für mich in einer ALS verunglückt, diese Stehfunktion. Allein für die Hose hochzukommen. Weil das ist überhaupt nicht machbar. Ja, also Hilfsmittel sind super, super wichtig. Und was ich nur empfehlen kann, das mache ich auch immer, sich eine ALS-Ambulanz anschließen, weil die Rezepte besser bei der Krankenkasse angenommen werden von ALS-Ambulanz als von einem Hausarzt. Und sich die richtige Krankenkasse auszusuchen. Ja, und man kann ja auch, wenn man krank ist, die Krankenkasse wechseln.
Wenn das finde ich so Wahnsinn, dass du das auch ganz praktisch so, auch das ist deine große Stärke, ne? Dass du sagst, so Leute, ich habe das erlebt, ja. Ich empfehle das und dies. Und ich sage immer wieder, auch bei allen anderen Gesprächen, die wir bei diesem Podcast haben, bei Hirn und Heinrich, das ist eben ein Einschnitt für die ganze Familie. Ja. Und dass man erstmal verstehen muss, was geht da alles.
Ja.
Das ist wahnsinnig komplex.
Ja, also letztendlich erkrankt ja die ganze Familie und nicht nur ich. Also ich glaube, dass es manchmal für die drumherum stehen, schlimmer ist als für mich selber. Ja, also ich empfinde gewisse Sachen einfach ganz anders. Und ja, das ist tatsächlich so. Aber die Leute meinen immer, ja, ich bin krank. Und die anderen tun alle lustig drumherum, ist aber nicht so. Ja, also das ist schon für eine Familie eine Riesenherausforderung.
Ich möchte nochmal aufmerksam machen auf deinen Verein ALS, Alle lieben Schmidt, und auf deine Facebook-Seite, die du ja wirklich noch super pflegst und immer mit Inhalten fütterst.
Das macht meine Tochter.
Ihr seid ein tolles Team. Ihr seid ein tolles Team. Ich möchte mich bedanken für das Gespräch, Bruno. Und auch bei Dr. Weidt, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und Bruno, können wir uns denn nächstes Jahr wieder sprechen, bitte?
Ja, natürlich. Gut. Ja. Ich hoffe, dass wir zwischendurch nochmal Kontakt haben.
Ja, ja.
Vielleicht kann man ja auch noch andere Sachen machen.
Ja, weiter beobachten.
Ich hatte ja bei der Verleihung noch gesagt, ja, es gibt ja für viele Erkrankungen so Galas und so. Und ich spinne ja immer ein bisschen rum. Und da brauche ich natürlich so ein bisschen Netzwerk.
Da ich du ja bin an deiner Seite. Bist.
Ja, ja würde ich mal versuchen, irgendwie vielleicht da mal was auf die Beine zu stellen.
Was bist du für ein Tausendsasser? Was habe ich letztes Jahr gesagt? Langstreckensportler.
Ja, genau. Ich sehe das sportlich. Und das ist halt wie, ja, wie die Tour de France, aber in groß.
Halb dünnes.
Ja.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Dr. Weidt, danke schön. Ich wünsche frohe Weihnachten und hoffe, dass wir ja ein bisschen dazu beitragen können, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, das ist ganz wichtig.
Spenden erwünscht.
Ja,
Spenden auch. Erwünscht.
Ja. Sehr gut. Danke
schön. Auf jeden Fall. Bruno, ja. Grüß deine Familie ganz lieb.
Das mache ich.
Ich freue mich immer über Mails von dir.
Gerne.
Alles
also,
Gute.
Ja, auch so. Ja,
frohe Weihnachten. Herzlichen Dank allen, die zugeschaut haben und uns gefolgt sind. Es ging um ALS. Und an der Stelle noch einmal die Empfehlung Hirn und Heinrich, der Podcast, die Folge mit Bruno Schmidt. Alles Liebe.
Tschüss. Danke. Ja, tschüss.